Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Auf Eis gelegt. Hart schlägt Yuki auf die Eisfläche auf und bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht und angezogenen Knien auf ihrer rechten Körperseite liegen. Am Ende der Trainingseinheit, nach vielen riskanten Sprüngen und anspruchsvollen Hebefiguren, ist die 28-Jährige, die für ihre Konzentration und ihren Perfektionismus bekannt ist, bei einer lächerlich einfachen Pirouette gestürzt. Ihr Partner Nils gleitet sofort zu ihr und will sich um seine offensichtlich verletzte Partnerin kümmern. Doch die Eiskunstläuferin richtet sich mit seiner Hilfe auf und humpelt auf ihren Schlittschuhen mit kleinen Schritten Richtung der Bande. Dabei würdigt sie weder Nils noch ihre unmerklich lächelnde Kontrahentin Olga eines Blickes und verschwindet wortlos in der Kabine. Selbst als ihre strenge Trainerin Clara ihr folgt und Yuki, ganz entgegen ihrer eigentlichen Art, ziemlich unbeholfen die Hand auf die Schulter legt, bewahrt sie die Fassade und zeigt keine Emotion. Yuki hasst es, Schwäche zu zeigen. Die Halbjapanerin ist es gewohnt, ihre Zähne zusammenzubeißen. Von klein auf hat ihr deutscher Vater, ein erfolgreicher Ingenieur, der ihre früh verstorbene Mutter bei einem beruflichen Aufenthalt in Osaka kennen und lieben gelernt hatte, immer nur Höchstleistungen von ihr erwartet. In der Schule, im Sport, in allen Lebensbereichen. Und selbst wenn sie ihn dafür im Stillen nicht nur einmal verflucht hat, ist sie ihm rückblickend auch dankbar. Denn wie sonst hätte sie es so weit gebracht? Mehrfach auf dem Treppchen bei deutschen und europäischen Eiskunstlaufwettbewerben zu stehen, schafften nur die härtesten, fleißigsten und selbstdiszipliniertesten Athletinnen. Ihrem jüngeren Bruder hatte man alles durchgehen lassen. Und wohin hatte ihn das gebracht? 2 abgebrochene Studiengänge und mehrere halbherzige Versuche mit vollkommen realitätsfremden und aussichtslosen Ideen im Erwachsenenleben Fuß zu fassen, hatten eine Kluft zwischen den so unterschiedlichen Geschwistern wachsen lassen. Der Eiskunstlauf war auch im übertragenen Sinne ein kalter Sport voller Konkurrenz und Leistungsdruck. Hier Freundinnen zu finden, war schier unmöglich. Doch die freundliche Fassade wurde stets gewahrt. Und so wundert es Yuki nur wenig, dass auch die intrigante Olga nur wenige Minuten, nachdem die Trainerin die Umkleide verlassen hat, den Raum betritt. »Hey Yuki, was ist denn da draußen gerade passiert? Deine Performance war so unfassbar gut und dann das?« fragt Olga mit gespielter Empathie. »Ich war mit den Gedanken woanders, aber mach dir mal keine Sorgen. Aus Wien werde ich mit Edelmetall zurückkehren. Zu schade, dass du dich nicht qualifiziert hast.« »Aber deine Zeit wird sicherlich noch kommen«, antwortet Yuki und lächelt ihrer missgünstigen Rivalin kühl ins Gesicht. Als Yuki die Tür zum Apartment, das sie sich mit einer Freundin teilt, hinter sich ins Schloss fallen lässt, rutscht sie mit ihrem Rücken an der Wand herunter und bleibt zusammengekauert auf dem Parkettboden sitzen. Tränen ringen ihre hohen Wangenknochen herab. Neben den Schmerzen im Steißbein und unteren Rücken, die der Sturz hinterlassen hat, spürt sie auf einmal ein ungewöhnlich beängstigendes Steifheitsgefühl in ihren Beinen. Doch sie drängt den Gedanken weg, gibt den gesundheitlichen Sorgen, die versuchen, in ihr hochzuklettern, keinen Raum. Was nicht sein darf, ist nicht. Wie ein Mantra wiederholt sie diesen Satz, leise immer wieder, so als hätte er die Macht, sie unverwundbar zu machen und ihr ewige Gesundheit zu verleihen. Ihr Körper, ihr Talent und ihr eiserner Wille sind ihr Kapital. Ihr Name heißt übersetzt Schnee. Das musste doch etwas bedeuten. Ein Leben ohne diesen Sport kann sich die junge Frau nicht vorstellen. Es gibt für Yuki keinen Plan B abseits des glänzenden Eises. Auch wenn ihr Vater sie immer wieder erst aufgefordert, später dann gebeten hat, endlich zu studieren, war sie ihrem Weg unbeirrt gefolgt und hatte sich seiner Macht zum ersten Mal entzogen. Der Eiskunstlauf war etwas, was er nicht verstand. Es herrschten einzig und alleine ihre Gesetze. Und das verlieh ihr endlich die Freiheit, nach der sie sich seit ihrer Kindheit so sehr gesehnt hatte. Manch einer würde zwar sagen, Yuki sei vom Regen in die Traufe geraten, vom eng geschnürten Korsett der rigiden väterlichen Erziehung in die Fänge ihrer ehrgeizigen Trainerin geflohen. Doch was spielte das für eine Rolle? Yuki wurde bejubelt und hatte große Pläne. Gehabt. Bis heute. Bis heute? Ja, denn was ist, wenn ihre Karriere schon ab morgen zu verblassen beginne? Wenn bei dem Sturz etwas in ihr zerbrochen ist, etwas, das sich nicht mehr kitten lässt und einen sichtbaren Makel erzeugt, den selbst Yuki, die Meisterin der emotionalen Tarnung, nicht zu verstecken vermag. Yuki musste an die Besuche bei ihrer japanischen Großmutter denken, als sie ein kleines Mädchen gewesen war. Die alte Frau hatte Stunden und Tage damit zugebracht, geduldig mit Urushi-Lack und Blattgoldflocken zerbrochenes Geschirr wieder zusammenzukleben und ihm so neuen Glanz zu verleihen. Kintsugi war der Name dieser traditionellen japanischen Reparaturtechnik und bedeutete übersetzt »Reparieren mit Gold«. Doch Yuki war keine Teetasse und Gold gehörte in Medaillen. Was nicht sein darf, ist nicht. Am Abend bemerkt Yuki, dass die Steifheit nicht nachlässt, sondern sich im Gegenteil sogar noch verstärkt. Sie will sich ausruhen, gibt sich dem naiven Glauben hin, etwas Schlaf würde ihr Besserung verschaffen. Aber jetzt im Bett fühlt sie sich wie eingefroren. Sandra, ihre Mitbewohnerin, die als Krankenschwester in der Aachener Uniklinik arbeitet, kommt von ihrer Schicht nach Hause und merkt sofort, dass etwas nicht stimmt. Ihr offenbart sich Yuki schließlich und klagt über Muskelkrämpfe und die starken Schmerzen in ihren Beinen und im Rücken. Als sie ihr vom harten Aufprall auf das Eis erzählt, hat Sandra genug gehört und ruft umgehend einen Rettungswagen. Weil bei der verunglückten Sportlerin eine Rückenmarksverletzung oder Wirbelbrüche befürchtet werden, verwenden die Rettungssanitäter für den Transport der perplexen Yuki eine Vakuummatratze. Denn bei einem derartigen Verdacht ist es entscheidend, dass weitere Schäden oder Komplikationen vermieden werden. Die Matratze passt sich eng dem Körper an, bietet zusätzlichen Halt und verschafft eine stabile Form. Die Immobilisierung der Wirbelsäule wird zusätzlich durch Kopfpolster und Fixierungselemente an den Schultern, Brust und Becken unterstützt. Yuki wird flach und in neutraler Position in den Rettungswagen verfrachtet und dann besonders vorsichtig und ruhig, um Erschütterungen und plötzliche Bewegungen zu minimieren, in die Notaufnahme der Aachener Uniklinik RWTH transportiert. Während der 20-minütigen Fahrt wird kontinuierlich ihr neurologischer Status überwacht. Zeitgleich informiert der Fahrer der Ambulanz das Krankenhaus über Yukis Zustand, damit das medizinische Team vorbereitet ist und bei ihrer Ankunft sofortige Maßnahmen ergreifen kann. Hallo, herzlich willkommen bei unserem Podcast Unglaublich krank. Wir haben einen ersten Teil der Geschichte gehört und ich freue mich, dass du hier bist, Martin.
Wieder an der gleichen Stelle. Im Studio, ja, ich freue mich auch sehr.
Mir gegenüber. Und wir steigen sofort ein, denn Yuki als ehrgeizige Eiskunstläuferin, deren innere Welt wir ja auch schon ein bisschen kennengelernt haben, hat sich verletzt, sie ist gestürzt.
Ja.
Wie es heißt, bei einer einfachen Pirouette, das sei jetzt mal dahingestellt, ob das einfach ist oder nicht. Fakt aber ist, sie ist gestürzt, sie hat starke Schmerzen sofort verspürt und reagiert darauf aber nicht. Das ist im Leistungssport, ist das oft die Krux, dass man eine Verletzung hinnimmt und auch verheimlicht. Jetzt geht es hier aber ja um möglicherweise, also es sind Schmerzen am Steißbein, unterer Rücken. Sowas kann auch ein großer Fehler sein, ne?
Ja.
Wenn man sich da nicht sofort kümmert.
Man muss auf jeden Fall aufpassen, also wenn man den Verdacht hat auf eine sogenannte Wirbelsäulenverletzung.
Mhm.
Und was glaubst du denn, was hier erste Maßnahmen am Unfallort wären? Wie würdest du dich denn verhalten, wenn du jemanden sehen würdest, der so gestürzt wäre?
Ich würde dafür sorgen, dass die Person stabilisiert und nicht bewegt wird erst einmal. Mhm. Ich kann dir sagen, was ich getan habe, nach einem großen Schreck. Beim Skifahren ist ein Kind beim Lift.
Mhm.
Also es waren Vierersitzlifte und das war ein sehr altes Modell. Und wenn der Lift leer runterkommt und dann unten um die Kurve fährt, für gewöhnlich werden sie dort langsamer und man steigt zu. Mhm. Das war eben ein altes Modell in Andorra. Und man wurde auch nicht beim Anstehen durch eine Schranke wirklich gestoppt.
Ja.
Und das war so ein kleiner Schneehügel, nur über den musste man rüber. Dann konnte man Tempo gewinnen, um dann nach vorne zu schlittern und von dem Lift aufgenommen zu werden. Man musste aber wissen, wie das funktioniert. Da war ein Kind, das vor uns war, und ich sah den so langsam über den Hügel rutschen und dachte, wow, der wird jetzt gleich, wenn ich sah das so in Zeitlupe, der wird gleich von diesem Lift aufgeschnappt, und ich habe den zurückgerissen und hinter mich gebracht und bin aber selber dann über diesen kleinen Hügel und konnte mich nicht bremsen. Und mir ist der freie Lift, dieser Viersitzer, in den Rücken geknallt. Oh. Und ich flog durch die Luft und das war wie ein Auffahrunfall mit einem Auto und blieb liegen und konnte erst nicht atmen und habe sofort gespürt, dass da was nicht in Ordnung ist. Und der Liftmann hat den Lift gestoppt, kam zu mir, brachte mich erstmal unter den weiteren Liften weg und fragte mich, ob ich die Beine bewegen kann.
Mhm.
Und ich konnte das nicht.
Okay.
So, um das kurz zu machen, am Ende des Tages, also der ließ mich stabil, der hat versucht, mich aufzuheben und es ging nicht.
Ja, das sollte man eben vermeiden, ne?
Aber das wollte ich sagen, dass ich tatsächlich, das, also in vielen Situationen, ich habe früher Geräteturnen gemacht und war wahrscheinlich auch eher so robust orientiert, über Schmerzen hinwegzugehen. Das ändert sich bemerkenswerterweise, wenn man Kinder hat. Das kannst du vielleicht auch bestätigen. Meine Kinder standen dort ja auch. Da wird man vorsichtiger. Und ich dann sagte, nee, besser nicht bewegen, warten wir mal ab. Und dann bin ich in so einer Vakuum-Rutsche runtergebracht worden. Am Ende war es ein Nierentrauma und eine starke Prellung, die dazu geführt hat.
Glück im Unglück gehabt.
Ganz,
aber das Kind gerettet.
Ja.
Wahrscheinlich wäre das, anders ausgegangen vielleicht.
War eine Affekthandlung, also ohne große Gedanken.
Ja, ist ja häufig so, ne? Wenn man dann irgendwie in so Situationen kommt, wo man dann jemanden rettet, dass man sich dann selber in Gefahr bringt. Also wir wohnen ja auch zum Beispiel am Rhein.
Oh ja.
Und das ist ja auch schon ab und zu mal passiert, dass jemand da in den Rhein gefallen ist und dann irgendjemand anders versucht zu retten und sich dann selber in Gefahr bringt. Also die Person, die gerettet werden soll, wird gerettet, aber derjenige, der Retter war, hat dann da eher die Probleme gehabt, ne? Und das ist halt wirklich ein, das muss man mit einkalkulieren. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig zu helfen.
Ja, und das Kalkulieren fällt in so einer Situation schwer. Aber deswegen sind wir, glaube ich, hier an einem guten Momentum zu erklären, wie man hilft.
Ich kann das ja vielleicht nochmal ein bisschen erklären. Du hast aber fast alles schon drin gehabt, auch in deiner Situation, die du geschildert hast.
Nein, also, ich glaube, das detailliert zu tun,
hilft.
Wäre eine ganz gute Sache jetzt.
Also nochmal zu den ersten Maßnahmen am Unfallort. Also ganz wichtig, Bewegung vermeiden. Also wenn eine Wirbelsäulenverletzung vermutet wird, sollte dann halt die verletzte Person nicht bewegt werden und nicht aufgerichtet werden, um weitere Schäden einfach auch insbesondere auch an der Wirbelsäule dann zu vermeiden. Also es muss eine Stabilität der Wirbelsäule erhalten bleiben. Das ist das oberste Gebot. Und das schafft man über eine gewisse Ruhigstellung. Also in den Kopf und Hals der verletzten Person sollte dann manuell stabilisiert werden. Also bis die Rettungskräfte dann eintreffen dann auch.
Mhm.
Und das kann, wie kann man das machen? Durch vorsichtiges Halten des Kopfes in einer neutralen Position. Also rechts
aber
und links.
Genau. Ne, aber, dass der Kopf aber aufliegt und man nicht mit den Händen, die man dann ja auch bewegt, oder den Kopf in den Schoß legen, das würde man tun wollen.
Wenn man so einen hohen Querschnitt dann hätte, dann das will man ja vermeiden. Ne? Und dann ganz wichtig, erstmal dann Anruf beim Notdienst und dann das auch mitteilen, dass der Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung vorliegt, damit die Rettungskräfte
Bescheid wissen
und auch die entsprechende Ausrüstung vorbereitet mitbringen können. Und dann, du hast ja schon gesagt, die Vakuummatratze. Also eine Vakuummatratze ist ja auch ein medizinisches Gerät.
Ja.
Und das wird dann zur Immobilisierung und Stabilisierung von Patienten mit möglichen Wirbelsäulenverletzungen dann genutzt. Und wie funktioniert das? Die Matratze passt sich eng an den Körper des Patienten an und bietet einen stabilen Halt, indem die Wirbelsäule in einer neutralen Position dann quasi fixiert wird. Und das verhindert Bewegung während des Transports und schützt so vor weiteren Schädigungen.
Ja. Also das kann ich absolut bestätigen, dass diese Vakuummatratze fast wie eine Verpuppung funktioniert. Es bleibt auch nur das Gesichtsfeld frei und tatsächlich dämmt eine solche Verpuppung die Bewegung so, dass man eben auf einem Schlitten auch von der höchsten Piste sicher nach unten gebracht werden kann und auch später im Krankentransport. Also es gab dann eine Umlagerung. Oh, da können wir auch gleich nochmal sprechen.
Genau, das ist ja das, die meisten, die das mal erlebt haben oder auch als Ersthelfer dabei waren, die kriegen ja quasi den Weg ins Krankenhaus dann nicht mit. Und was passiert da? Erstmal da auch ganz wichtig, der vorsichtige Transport, also dass man die Person flach und stabil auf die Vakuummatratze natürlich legt. Der Transport erfolgt dann langsam auch, also keine ruckartigen Bewegungen, um dann einfach auch Erschütterungen zu vermeiden und dann auch diese zusätzlichen Belastungen der Wirbelsäule zu vermeiden. Und auch während des Transports ist dann eine kontinuierliche Überwachung notwendig, also auch der Vitalzeichen, also Puls, Blutdruck, EKG und auch der neurologische Status der verletzten Person, also dass man auch guckt, dass da nicht plötzlich irgendwie Taubheitsgefühle im Fußbereich auftreten oder sich jemand vielleicht nicht mehr, also die Finger, nichts mehr an den Fingern spürt oder sowas. Das weist dann ja schon auf Wirbelsäulenverletzungen hin.
Es ist dann so ein immer wieder rundum Abfragen, dass
genau.
da geschieht.
Ja.
Also das, so, wenn der Patient ansprechbar
ist. Das ist einfach wichtig. Und dann wird ja direkt auch aus dem Krankentransport das Krankenhaus informiert. Da kommt jemand mit der und der Verletzung. Damit die sich dann halt auch im Krankenhaus vorbereiten können. Und dann gibt's im Krankenhaus, dann in den Schockräumen zum Beispiel, detaillierte Untersuchungen. Also, dass man da nochmal richtig guckt, von Kopf bis Fuß, um dann zu gucken, was ist da los. Dann gibt es die Röntgen-, CT-Aufnahmen der Wirbelsäule, um dann zu sehen, ist da wirklich eine Fraktur vielleicht oder gibt es da irgendwelche Fehlstellungen. Und dann macht man im Krankenhaus natürlich auch wieder diese stabile Umlagerung, also von der Vakuummatratze rüber. Das ist dieses sogenannte Lock-Roll-Manöver, um die Wirbelsäule weiterhin zu stabilisieren.
Also bei solchen Unfällen gilt es eher nochmal vorsichtig zu sein. Es gibt diese Geschichten. Worauf wir, glaube ich, hinweisen können, ist, dass nicht zu unterschätzen ist, dass wenn sich eine Person verletzt, ob das jetzt ein Unfall ist oder nur fällt, dass man so voller Adrenalin ist, dass man Schmerzen ja wirklich erstmal nicht empfindet.
Genau.
Und das haben viele vielleicht auch selber schon erlebt, dass es gibt einerseits gibt es einen Schammoment, wenn man sich verletzt hat. Man möchte über die Scham hinweg und man möchte stark sein. Also dazu muss man kein Leistungssportler sein und darauf gepolt sein. Aber für gewöhnlich hat man die Neigung zu sagen, es ist alles gut. Es ist alles gut. Es ist alles gut.
Genau, wie viele ich kann Menschen wieder aufstehen oder hilf mir mal, ne? So ungefähr.
Das geht schon, lass mal, nein, es ist in Ordnung, es ist schwer, Hilfe anzunehmen und es ist schwer, sich selbst in einer Situation anzunehmen, hinzunehmen, in der man hilfsbedürftig ist. Und das Adrenalin hilft eben dabei. Und oft werden Schmerzen, die eine Verletzung anzeigen, erst sehr viel später überhaupt erst empfunden. Und das muss einem bewusst sein, sich selbst, falls man sich selbst verletzt und auch wenn man jemanden begleitet in so einem Moment, dass man versucht, diese Person zur Ruhe zu bringen und zu zwingen und über diesen Moment hinweg zu helfen, dass ich bin stark, es ist alles in Ordnung.
Ja, genau. Dann, du hast es ja gerade schon gesagt, das sind quasi auch die Informationen an alle da draußen, die Ersthelferinnen und Ersthelfer. Mhm. Also die drei Punkte, keine Eigeninitiative, ganz wichtig. Also versuchten sie nicht, die verletzte Person selbst zu bewegen oder aufzuheben.
Sondern zu stabilisieren.
Zu stabilisieren, das, was wir vorhin gesagt haben. Dann das Thema der Ruhe bewahren, dass man mit der Person dann auch ruhig spricht, sie beruhigt und auch erklärt, dass Hilfe unterwegs ist. Mhm. Und dann das Dritte, Genauigkeit. Also, dass wir dann auch den Rettungskräften oder dass die Rettungskräfte informiert werden und möglichst viele Informationen dann auch mitteilen über den Unfallhergang und die Symptome der verletzten Person, mhm, damit auch die entsprechenden Maßnahmen dann schon vorbereitet werden können.
Gut. In unserer Geschichte hat es Yuki nach Hause geschafft, mhm, und ist natürlich einerseits emotional angefasst, mhm, ist geschockt darüber, dass ihr überhaupt etwas passiert ist. Und,
so als Vollblutprofi, ne?
Ja, sozusagen. Ja, dass einem, also in ihrem Fall wahrscheinlich nur, ja, diese einfache Pirouette, ein dummer Fehler passiert ist. Mhm. Und hat aber auch sofort Angst davor, was das für ihre Zukunft bedeuten könnte. Jetzt hat sie glücklicherweise eine Mitbewohnerin, die ja richtig reagiert, mhm, und dafür sorgt, dass sie ins Krankenhaus kommt. Das ist natürlich, da wir hier über seltene Erkrankungen sprechen, aus einem anderen Grund am Ende des Tages wichtig. Und warum das so wichtig ist, die folgenden Untersuchungen, das hören wir jetzt im zweiten Teil.
Ich bin gespannt.
Bei der Ankunft in der Uniklinik wird das Krankenhauspersonal vom Rettungsteam über Yukis Zustand und die bisher ergriffenen Maßnahmen informiert. Der schüchternen Yuki ist der Aufruhr um ihre Person sichtlich unangenehm und sie schildert dem leitenden Arzt kurz, aber präzise den Unfallhergang. Dann wird sie in die Notaufnahme gebracht, wo ein interdisziplinäres Team aus Notfallmedizinern, Traumatologen und Radiologen bereitsteht. Vor der Entfernung der Vakuummatratze, in der sich Yuki wie ein aufblasbares Wasserspielzeug fühlt, wird von den routinierten Medizinern eine detaillierte Kopf- bis Fußuntersuchung durchgeführt, um etwaige äußerliche Verletzungen zu identifizieren. Das eingespielte Krankenhauspersonal bereitet nun eine spezielle Patientenliege mit stützenden Eigenschaften vor, auf die Yuki dann von vier Personen sicher umgelagert wird. Dabei wird sie mittels des Log-Roll-Manövers vorsichtig auf die Seite gedreht, während ein Mitglied des Teams die Wirbelsäule stabilisiert. Nun kann Yuki endlich aus der Vakuummatratze befreit werden und sie wird vorsichtig auf die vorbereitete, stabile Unterlage zurückgedreht. Nun werden CT-Aufnahmen der Wirbelsäule gemacht, allerdings keine Frakturen oder Fehlstellungen erkannt. Aufgrund der geschilderten neurologischen Ausfälle besteht allerdings nach wie vor der Verdacht auf Rückenmarksverletzungen. Darum wird im Anschluss an das Röntgen ein MRT durchgeführt, das Rückschlüsse auf Weichteilschäden und andere subtile Verletzungen geben kann. Auch hier geben die Radiologen nach eingängiger Auswertung Entwarnung. Yuki wird nach den strapaziösen Ereignissen des Tages erst einmal auf Station gebracht. Am nächsten Morgen sollen die Untersuchungen fortgesetzt werden. In der Nacht verschlechtert sich der Zustand der Eiskunstläuferin jedoch rapide. Yukis Muskelkrämpfe werden stärker und breiten sich auf den ganzen Körper aus. Als sie versucht aufzustehen, bemerkt sie zudem gravierende Schwierigkeiten zu gehen und kann sich des beängstigenden Gefühls nicht erwehren, zunehmend die Kontrolle über ihren Körper zu verlieren. Am nächsten Tag stellt sich ihr der Neurologe Dr. Kahn vor. Der grauhaarige, väterlich wirkende Arzt setzt sich ans Bett seiner Patientin und schaut sie erst einmal nur aufmerksam an. Dabei lächelt er gütig. Ein Verhalten, was die introvertierte Yuki in 99 von 100 Fällen unangenehm und kaum zu ertragen fände. Doch der liebenswerte Mediziner strahlt Ruhe aus und Yuki spürt, obwohl sie den Mann zum ersten Mal in ihrem Leben sieht, ein tiefes Vertrauen und gegenseitiges Verständnis zwischen ihnen. Nun, Yuki, ich kenne ein paar böse Dämonen und ich hoffe von ganzem Herzen, dass ich keinen von ihnen in ihrer Nähe finden werde. Aber ich schlage vor, dass wir einfach ehrlich zueinander sind. In Ordnung? Yuki nickt und Tränen füllen ihre Augen. So viel wie in den letzten 24 Stunden hat sie nicht mehr geweint, seitdem ihre Mutter gestorben ist. Und das ist über 15 Jahre her. Wir werden einige Tests und Untersuchungen durchführen müssen. Die meisten davon sind nicht angenehm. Aber es ist der einzige Weg herauszufinden, was ihnen fehlt, okay, fährt Dr. Kahn fort und reicht ihr ein Papiertuch. Yuki wischt sich die Tränen aus den Augen und nickt ein weiteres Mal. Was nicht sein darf, ist nicht, flüstert sie und nickt dabei ein zweites Mal. Und dann weiter. Wissen Sie, ich bin wesentlich härter, als ich aussehe. Ich weiß, antwortet der Arzt. Er lächelt, erhebt sich aus seinem Stuhl und verlässt mit langen, ruhigen Schritten Yukis Krankenzimmer. Bereits eine halbe Stunde später beginnen die Tests auf Multiple Sklerose, MS, die chronische Autoimmunerkrankung, die das zentrale Nervensystem, also das Gehirn und Rückenmark, betrifft. Bei MS greift das Immunsystem die sogenannten Myelinscheiden an, die die Nervenfasern umgebend schützen, was zu Entzündungen und Narbenbildung der namensgebenden Sklerose führt. Diese Schäden stören die Kommunikation zwischen dem Gehirn und dem restlichen Körper und können eine Vielzahl von Symptomen auslösen, darunter Muskelspasmen, Koordinationsprobleme, Sehstörungen, Müdigkeit und Schmerzen. Doch die Magnetresonanztomographie, MRT, mit einem Gadolinium-Kontrastmittel, um für MS typische aktive Entzündungsherde, Narben oder Läsionen im Gehirn und Rückenmark zu identifizieren, die als leuchtende Flecken auf den Bildern erscheinen müssten, bleibt ohne den befürchteten Befund. Auch die Lumbalpunktion ergibt keinen Hinweis auf die Erkrankung, sodass Dr. Kahn Bluttests durchführt, um beispielsweise Infektionen oder Vitaminmangel mit ähnlichen Symptomen auszuschließen. Doch auch die im Labor durchgeführte Analyse verschiedener Marker und Antikörper bleibt unauffällig. Indes geht es mit Yukis Gesundheitszustand wie im Zeitraffer bergab. Hatte sie am Morgen schwere Gangstörungen, ist sie am späten Nachmittag bereits auf einen Rollstuhl angewiesen und ihre Schmerzen sind kaum noch auszuhalten. Nach einem kurzen Anruf bei Martin Mücke macht sich der Neurologe schnurstracks auf den Weg zum Büro des Spezialisten für Patienten ohne Diagnose. Kahn schildert ihm den dramatisch verlaufenden Fall und schließt mit den Worten: Das Einzige, was nicht aus dem Katalog der Seltenen stammt, ist MS, und das ist es nicht. Bei allen anderen Verdachtsdiagnosen, die mir im Kopf herumschwirren, hätte ich dich von nun an gern an meiner Seite.
So, Verletzungen der Wirbelsäule oder andere Verletzungen können nicht festgestellt werden, aber Yukis Zustand verschlechtert sich rapide und sie bekommt Muskelkrämpfe, starke Schmerzen und im weiteren Verlauf beim Versuch aufzustehen hat sie Gangstörungen. Mhm. Kann man sich bei Muskelkrämpfen vorstellen, aber das eine mit dem anderen und dem anderen verbunden, das macht Angst. Das heißt, entweder verbirgt sich doch vielleicht eine neurologische Verletzung, aber das Ärzteteam beginnt auch mit anderen Untersuchungen. Interessant finde ich da, dass man erstmal die Vitamine, also die Vitaminversorgung untersucht. Und wenn wir uns das jetzt zum Thema machen können, Martin, fände ich es ganz toll.
Das war ja so eine Steilvorlage für dich, ne?
Ja, das stimmt. Weil wir, glaube ich, unfassbar unterschätzen, was Vitamine, Vitalstoffe, Mineralstoffe für uns tun, wie essentiell wichtig die gute und richtige Versorgung ist.
Man glaubt das gar nicht, ne? Also wenn das macht schon Sinn, auch im Blutbild, also beziehungsweise immer im Blut oder bei den Blutanalysen, dann auch mal zu gucken, ist die Mineralstoffversorgung ausreichend? Und gerade bei diesen neurologischen Problemen denken wir an Vitamin B12, was, wenn es fehlt, macht Symptome wie Müdigkeit, Schwäche, Atemnot und Schwindel, aber auch Kribbeln, Taubheitsgefühl in den Extremitäten, also in den Händen, Füßen.
Genau, und man denkt dann an die Halswirbelsäule, man denkt an Bandscheibenvorfälle, man geht zum Orthopäden.
Ja.
Tatsächlich ist es ein Vitaminmangel,
der
noch viel Schlimmeres nach sich zieht, wenn man den nicht behebt.
Genau. weitere Probleme, auch Gedächtnisstörung, Konzentrationsstörung.
Oh, man kann so einen Brain Fog bekommen, ja, durch Vitamin B12-Mangel. Und es wird ja auch mittlerweile vergesellschaftet, dass ein dauerhafter Vitamin B12-Mangel auch bei Demenz und Alzheimer mit eine große Rolle spielt.
Ja, und warum ist das so? Also Vitamin B12 ist wichtig zum einen für die Bildung roter Blutkörperchen und auch für die Funktion des Nervensystems. Also es ist ein Baustein, der an ganz vielen Bereichen des menschlichen Körpers wirkt und eingesetzt wird und notwendig ist. Und wenn der fehlt, dann kann das schon deutliche Probleme machen. Deswegen da auf diese Versorgung absolut drauf achten.
Achten und abchecken lassen. Dieses Bausteinbild, finde ich, ist immer wieder ein ganz tolles. Dass wenn ein Baustein in der Wand fehlt, man stellt sich jetzt eine Nervenwand vor und da fehlen diese Bausteine und der Nerv kann einfach seine Aufgabe nicht mehr erfüllen.
Ja.
Die Nerven.
Ja, das stimmt.
Wollen wir einfach einmal durchgehen durch die wichtigsten Vitamine?
Wollen wir mit deinem Lieblingsmineral anfangen?
Oh, mein Lieblingsmineral, genau. Muskelkrämpfe, an welches Mineral denken wir sofort? Magnesium.
Ja. Ist wirklich eins der wichtigsten Minerale in unserem Körper und spielt eine Schlüsselrolle in vielen Prozessen des menschlichen Organismus.
Ja.
Ja, und wenn man da mal überlegt, wofür ist denn Magnesium gut?
Na, für die Muskeln auf jeden Fall. Gucken wir da mal nach.
Genau, also Muskeln und Nerven vor allen Dingen. Also Magnesium hilft dabei, dass unsere Muskeln richtig arbeiten und unsere Nervensignale korrekt auch weiterleiten können. Und es sorgt dafür, dass sich Muskeln zusammenziehen und wieder entspannen können. Und wenn das nicht funktioniert, dann passiert was?
Wir kennen das nachts. Also Krämpfe in den Füßen oder in den Waden, die so schmerzhaft sind und die dann wundersamerweise, sobald Magnesium in den Körper kommt, auch ein Schüsslersalz, Schweig. Mhm. Schüsslersalze, über die man sich so gerne streitet, weil es ja tatsächlich nicht mehr Träger des Minerals ist, sondern nur noch die Erinnerung trägt. Und wir stellen uns vor oder gehen davon aus, dass diese Erinnerung an das Mineral, aber eine sozusagen beleidigte Zelle, eine beleidigte Muskelzelle, die unterversorgt war von Magnesium, jetzt diese Erinnerung bekommt und dann wieder die Türe und Tore öffnet für das große Magnesiummolekül, das sie vorher beleidigt abgewehrt hat und es aufnehmen kann und dann wieder geschmeidig funktioniert. Also Magnesium, also Nerven, und Muskelentspannung. Wer Schlafstörungen hat, kann gerne einfach mal auf seinen Magnesiumspiegel schauen, ob es da nicht zu wenig gibt. Denn ohne Magnesium fällt es auch, oder mit zu wenig Magnesium fällt es irre schwer, Entspannung zu finden und einzuschlafen. Mhm. Und wenn der Körper anständig mit Magnesium versorgt ist, ach, wie schön entspannt.
Ja, du sagst ist das so schön, weil das Thema Energieproduktion ist halt ein großes Thema. Also Magnesium ist quasi so ein Kofaktor für mehr als 300 enzymatische Reaktionen. Also, dass Enzyme auch funktionieren können, dass bestimmte Abläufe überhaupt funktionieren, die gerade für die Energieproduktion wichtig sind, ne?
Ja.
Und dann auch das Thema Proteine und DNA-Aufbau oder DNA-Synthese nennt man das ja. Da ist Magnesium absolut notwendig, um diese Prozesse dann auch durchzuführen, um Proteine aufzubauen und DNA aufzubauen, was für das Wachstum und insbesondere auch für die Reparatur von Zellen absolut wichtig ist. Denn wenn du dann an den Knochen noch denkst, also nicht die Muskeln, also etwa 60% des Magnesiums unseres gesamten Körpers befindet sich ja in den Knochen. Und ist halt absolut wichtig einfach für die Knochenstärke und die Gesundheit des Knochens dann auch. Ne?
Und übertragbar, jetzt ist Magnesium unser leuchtendes Beispiel, übertragbar ist das auf alle Mineralstoffe, Vitalstoffe, Vitamine. Es geht einfach vieles schief, wenn es einen Mangel gibt. Und das bringt uns kurz zur Ernährung. Deine Heilmittel sollen deine Nahrungsmittel sein, deine Nahrungsmittel sollen deine Heilmittel sein. Wir sind eine Erweiterung dieses Planeten und alle Elemente, die in diesem Planeten sind, die sind auch in uns. Und alles kann nur funktionieren, wenn es einen Ausgleich gibt. Unser Körper verlangt und versucht Balance und wir dürfen und sollen ihn dabei unterstützen.
Meistens sitzen dann ja Patientinnen und Patienten bei mir in der Praxis und sagen, ich ernähre mich ja eigentlich gut, aber wie kann ich denn hier überhaupt einen Magnesiummangel haben? Also ja. das habe ich auch häufig. Und dann fragen sie nach den Ursachen und das könnte man vielleicht auch nochmal sagen. Also es gibt ja verschiedene Ursachen, vielleicht die häufigsten, also A, die ungenügende Aufnahme, also eine Ernährung, die arm an magnesiumreichen Lebensmitteln, also wie grünem Blattgemüse,
Salat,
Nüsse lecker, ja, lecker. Samen- und Vollkornprodukte, das ist immer so ein Thema. Aber auch der erhöhte Bedarf ist ein Problem, also insbesondere schwangere Frauen.
Genau, also wir haben jetzt Magnesium. Einmal Mangelernährung, Mangelernährung,
genau.
Mangelhafte Ernährung.
Ja, oder falsche Ernährung dann vielleicht auch, ne? Und dann der erhöhte Bedarf als Punkt 2, ne? Also schwangere Frauen, Sportler und Menschen mit bestimmten gesundheitlichen Bedingungen, die können einfach einen höheren Magnesiumbedarf aufweisen dann, ne?
Ja, also Schwangere sowieso und man kennt das vielleicht, ne? Wenn man hart trainiert hat, braucht man Magnesium.
Ja, das hatte ich aber früher auch, beim Fußball.
Ne? Wenn man lange geschwommen ist, also es geht mir heute noch so, wenn ich lange schwimme, da merke ich es.
Ja, einige haben das, kriegen ja auch so Krämpfe, wenn die in kaltes Wasser reingehen, ne?
Wie erklärt sich das? Löst das, braucht die Reaktion des Körpers auf kaltes Wasser, verbraucht die viel Magnesium?
Ich glaube eher, dass das auch was mit der Durchblutung dann zu tun hat, ne? Weil Gefäße sich ja dann auch zusammenziehen durch die Kälte.
Schlau
oder so.
Wie Schlumpf, natürlich, so weit habe ich nicht gedacht. Aber Alkohol. Wenn man viel Alkohol zu sich genommen hat, zack. Krämpfe in den Waden, in den Füßen, das weiß ich noch von früher.
Ja, also aber ein Thema ist halt die sogenannte Malabsorption, also Erkrankungen wie Zöliakie, Morbus Crohn, also die chronischen Darmerkrankungen.
Das ist eine absolute Unverträglichkeit von Gluten.
Ja, genau. Und auch wenn du chronischen Durchfall zum Beispiel hast, also das kann halt auch die Aufnahme von Magnesium absolut beeinträchtigen und auch zum Mangel führen.
Steckt im Wort Durchfall, das heißt, es geht dann durch, es wird nicht aufgenommen.
Es fällt nur.
Man verliert es. Das fällt.
Und dann auch Magnesium kann über den Urin vermehrt ausgeschieden werden, also bei chronischen Nierenerkrankungen beispielsweise, auch bei Diabetes und bei der Einnahme von bestimmten Medikamenten, den sogenannten Diuretikern, ne? Also die genutzt werden, um dann die Niere dann auch zu spülen, um Wasser aus dem Körper zu kriegen.
Wird es natürlich mit ausgespült, aber eben auch andere Mineralien, ja.
Genau, aber das sind so die häufigsten, um das vielleicht nochmal so zusammenzufassen. Und die Symptome hast du ja schon gesagt, die Muskelkrämpfe, das Muskelzittern, die Müdigkeit und Schwäche, die auftreten können. Herzrückmusstörung, ein Thema, das man vielleicht nochmal anschneiden muss. Also ein schwerer Magnesiummangel kann durchaus auch zu Herzrhythmusstörungen führen. Und dann die neurologischen Symptome, Taubheitsgefühl, Kribbel, Anfälle der Persönlichkeitsveränderung, die auch auftreten können.
Auch natürlich, weil man unter großer Anspannung steht. Und das schlägt sich dann auch anders nieder. Beim Magnesium spricht man ja, ist also ein Mitglied der Blutsalze. Weil du gerade über Herzrhythmusstörungen sprachst, man muss, wenn man so ein Symptom hat, eben nicht sofort an ein Organ, einen organischen Schaden denken, sondern kann an die Blutsalze denken und erstmal diesen ersten Schritt gehen, ob man gut versorgt ist, ob alles da ist. Und das Herz ist ein Muskel.
Weil wir jetzt so über die Krämpfe gesprochen haben, weil ich das echt wichtig finde, das Thema Kalium wird häufig einfach hinten, fällt immer runter, weil alle gucken immer so auf Magnesium, Calcium.
Aber Kalium
ist ein weiteres, man sagt ja auch essentielles Mineral in unserem Körper, das eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Also gerade im Bereich Herzmuskel, Kalium entscheidet für die normale Funktion oder ist entscheidend für die normale Funktion des Herzens und der Muskeln.
Kontraktion.
Ja. Und hilft dabei, den Herzschlag zu regulieren und Muskeln richtig arbeiten zu lassen einfach. und auch bei der Nervenfunktion. Also und Kalium unterstützt auch die Nerven dabei, die Signale richtig weiterleiten zu können, mhm, dann auch, ne? Also bei der für die Nervenleitung quasi auch sehr, sehr wichtig.
Ja, sonst werden Signale nicht weitergegeben. Es braucht den Ausgleich, es braucht die Balance. Ein zu wenig oder ein zu viel von etwas schafft Schwierigkeiten. Da sind wir jetzt lange beim Magnesium geblieben. Wir haben viele, viele andere Vitamine. Zeitmäßig sollen wir uns... Du, das Vitamin C wird so profanisiert und es ist so wichtig.
Ja, ja. Also auch hier ohne Vitamin C, also Vitamin C ist ja erstmal ein starkes Antioxidant, das ja insbesondere für das Immunsystem wichtig ist und die Immunfunktion unterstützt. Auch die Eisenaufnahme verbessert.
Genau. Ne? Eisen kann schlecht aufgenommen werden. Mit Vitamin C ist Mangel, es wie ja. ein gleitender Transportflug, wird es da dorthin gebracht, wo es gebraucht wird.
Und auch bei der, insbesondere auch für die Kollagenbildung, also für die Haut und so weiter, also für die
da kriegt
ganzen
man die
Gewebe
Frauen
auch
mit.
Total wichtig. Also für eine gesunde Haut, für Blutgefäße und auch für die Knochen ganz wichtig. Und, was viele nicht wissen, das Vitamin C puffert auch zum Beispiel Histamin.
Also ja, genau. Eine starke Vitamin C-Gabe, wenn es zu einer allergischen Reaktion kommt.
Macht das durchaus Sinn, das
genau,
auch.
Genau. So. Was Calcium übrigens auch kann, also Vitamin C zusammen mit Calcium, wenn es um Allergien geht, kann man gut auf Tasche haben und kann schnell reagieren. Ach, es gibt so viel zu sagen. Aber Vitamin C, absolut. Also wenn's eine trockene, raue Haut gibt, die natürlich Anzeichen für vieles sein kann, oft Vitamin C-Mangel.
Hast du eine Idee, was passiert früher auf den Schiffen? Vitamin C-Mangel?
Skorbut. Mhm. Deswegen.
Mhm. Was passiert da?
Oh, schlimmes Zahnfleischbluten. Ja. Also Zahnfleischbluten kann immer Anzeichen für
Schwellung auch, ne? Des Zahnfleisches erstmal, Zahnfleischblutung, Zahnverlust.
Zahnverlust,
ne?
Weil das Zahnfleisch.
Habe ich übrigens einmal gesehen bei einer seltenen Erkrankung, bei einer Patientin, die einen elementaren Vitamin C-Mangel hatte.
Aufgrund?
Das sieht man ja nicht.
Nee, ne? Natürlich nicht.
Ich weiß nicht mehr, was da noch dahinter steckte. Aber die hatte dann plötzlich Zahnfleischbluten, hat sich auch das Zahnfleisch richtig zurückgebildet und die Zähne sind ausgefallen und man wusste nicht, woher das kam und die hatte
Skorbut.
Einen richtigen Vitamin C-Mangel, ja. Ja. Sieht man so nicht mehr.
Gott sei Dank. Hm? Gott sei Dank. Heute ist die Ernährung ganz anders. Wir sind
Es gibt ja schon in der für die Kinder. Früher hat man gesagt, mit der extra Portion Milch. Jetzt gibt's ja auch so Sachen mit der extra Portion Vitamin C. Ja, schon bei Bonbons und so weiter, ne? Und andere Sachen. Also das ist ja schon in der Nahrung auch mit, in den Nahrungsmitteln mit drin.
Grundsätzlich, wenn wir uns anständig ernähren, bekommen wir Vitamin C auch durch fermentiertes Kraut, das Weißkraut. Mhm. Ne?
Gut, auch die ganzen Zitrusfrüchte haben das ja sowieso, Beeren ja vor allen Dingen auch, Paprika im Übrigen
Paprika
auch.
Paprika hat viel Vitamin C, Paprika gerne schälen. Oh mein Gott, wir müssen Ernährungsspecials machen, Martin, es ist so.
Ich glaube, wir bauen das demnächst nochmal ein, weil wir haben ja noch andere Vitamine und
wir merken
Mineralstoffe,
uns, wir
die einfach wichtig sind, wo man einfach zu wenig drüber weiß.
Ein Vitalstoff-Mineralstoff-Special gekoppelt mit einem Ernährungsspecial.
Genau, aber wie sind wir denn da jetzt überhaupt drauf gekommen?
Also, weil das Ärzteteam auch interdisziplinär, das hat mir gefallen, auf einen Vitaminmangel getippt hat bei den Symptomen.
Ah ja, die Muskelkrämpfe, die Schwäche, die Müdigkeit, ne? Und
ich glaube, wir sind so weit, dass wir uns dem dritten Teil und einer Diagnose
widmen können.
Zuwenden. Ja. Mhm. Weiter geht's.
Ja.
Martin willigt ein und begleitet den Kollegen zu Yuki, die apathisch in ihrem Bett liegt. Auf ihrem Nachttisch ein Blumenstrauß von Nils. Aber noch nicht einmal eine Karte von ihrer Trainerin. Dr. Kahn erklärt der tief traurigen jungen Frau, dass Professor Martin Mücke, der Leiter des Zentrums für seltene Erkrankungen, ihn bei der weiteren Diagnostik mit seiner Expertise unterstützen wird. Kahn, Mücke und sein interdisziplinäres Team aus Neurologen, Immunologen und Rheumatologen führen eine noch detailliertere Anamnese und weitere spezialisierte Tests durch. Nachdem MS ausgeschlossen werden konnte, konzentrieren sich die Mediziner nun auf weitere Verdachtsdiagnosen, die alle dem Spektrum der als selten geltenden Erkrankungen zuzuordnen sind. Dazu zählt die spätestens durch die Ice Bucket Challenge bekannt gewordene amyotrophe Lateralsklerose. ALS gehört zu den gefürchtetsten progressiven neurodegenerativen Erkrankungen. Die tückische Krankheit, die jährlich etwa 1 bis 2 von 100.000 Menschen ereilt, betrifft die motorischen Nervenzellen, die sogenannten Motoneuronen im Gehirn und im Rückenmark. Ihr fortschreitender Verlust führt zu Muskelschwund, Schwäche sowie Muskelkrämpfen und Steifheit, wie sie auch Yuki erlebt. In letzter Konsequenz führt die amyotrophe Lateralsklerose zur vollständigen Lähmung und einem Tod durch Atemversagen. Die Ärzte führen nun zunächst eine Elektromyographie, EMG, durch, um das Ausmaß der Muskelschädigung und den Verlust der motorischen Einheiten beurteilen zu können. Zu diesem Zweck wird eine Nadelelektrode in verschiedene Muskeln gestochen, um deren elektrische Aktivität während Ruhe und Kontraktion zu messen. Die Elektromyographie weist kontinuierliche motorische Aktivität in Ruhe nach, also abnormale Muskelaktivitäten, die die Ärzte aber zu diesem Zeitpunkt nicht zuordnen können. Um selten auftretende Stoffwechselstörungen oder Infektionen auszuschließen, werden dann auch noch spezielle Blut- und Urintests durchgeführt. Die Ergebnisse sind beruhigend. ALS kann in Yukis Fall ausgeschlossen werden. Doch obwohl die junge Frau erleichtert ist, einem sicheren Todesurteil entgangen zu sein, leidet sie immer noch unter einer unbekannten, äußerst aggressiven Krankheit. Nacheinander werden nun durch klinische Untersuchungen und genetische Tests weitere Erkrankungen wie Myasthenia gravis, eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem die neuromuskuläre Übertragung angreift, was zu Muskelschwäche und Ermüdung führt, die spinale Muskelatrophie, SMA, eine genetische Erkrankung, die durch den fortschreitenden Verlust von Motoneuronen im Rückenmark und unterem Hirnstamm gekennzeichnet ist und durch Mutationen im SMN1-Gen verursacht wird, ausgeschlossen. Die diagnostischen Optionen beginnen zu schwinden, als Martin durch einen Zufall auf eine weitere Erkrankung stößt, die so extrem selten ist, dass er sie nur aus der Fachliteratur kennt. Als er das Zimmer der schlafenden Patientin betritt, lässt ein Luftzug die schwere Tür mit einem ohrenbetäubenden Knall zufallen und Yuki erleidet einen unerwarteten Muskelkrampf, der in Martins Kopf eine Assoziationskette bildet. Er weiß von sogenannten Provokationstests, bei denen versucht wird, durch äußere Reize wie Licht oder eben Lärm Muskelkrämpfe auszulösen, um die Diagnose des sogenannten Stiff-Person-Syndroms klinisch zu verifizieren. Martin und der umgehend eingeweihte Dr. Kahn sind wie elektrisiert und testen Yukis Blut auf einen wichtigen diagnostischen Marker für das Syndrom. Und tatsächlich kann das Vorhandensein von Autoantikörpern gegen Glutamat Decarboxylase GAD, ein Enzym, das an der Synthese des Neurotransmitters Gamma-Aminobuttersäure GABA beteiligt ist, nachgewiesen werden. Diese hohe Konzentration von GAD-Antikörpern im Blut sind ein starker Hinweis auf SPS, die äußerst rare neurologische Erkrankung, die sich durch progressive Muskelsteifheit und Krämpfe auszeichnet. Nun ergeben auch Yukis zuvor rätselhaften durch die Elektromyographie aufgezeichneten Muskelaktivitäten Sinn. Auch die für das Stiff-Person-Syndrom charakteristischen Symptome wie Muskelsteifheit, die vor allem den Rumpf und die proximale Muskulatur betrifft, sowie schmerzhafte Muskelkrämpfe stimmen mit Yukis Symptomen überein. Nach weiteren intensiven Untersuchungen bestätigt sich der Verdacht. Yuki leidet am Stiff-Person-Syndrom, SPS. Professor Mücke erklärt Yuki die Diagnose ausführlich. SPS ist eine Erkrankung, bei der das Immunsystem Teile des zentralen Nervensystems angreift und zu Muskelsteifheit und Krämpfen führt. Yuki ist schockiert, aber auch erleichtert, endlich eine Erklärung für ihre Symptome zu haben. Martin erläutert, dass SPS zwar nicht heilbar, aber behandelbar ist. In der neuromuskulären Ambulanz der Uniklinik wird Yuki eine Kombination aus Muskelrelaxantien, Immunglobulinen und Benzodiazepinen verschrieben, die die Symptome lindern und das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen sollen. Zudem wird er dort eine regelmäßige physiotherapeutische Betreuung empfohlen, um die Beweglichkeit zu erhalten und die Muskeln zu stärken. Die ersten Wochen der Therapie sind hart für Yuki. Sie kämpft mit den Nebenwirkungen der Medikamente und mit ihren Zukunftsängsten, denn ihre Karriere als Eiskunstläuferin ist definitiv vorbei. Doch die Krankheit bringt auch Gutes. Nach langer Funkstille meldet sich ihr Bruder bei ihr und die Geschwister sprechen sich aus. Akio wird zu einer wichtigen Stütze und nicht zuletzt durch seine Unterstützung beginnt Yuki langsam Fortschritte zu machen. Ihre Muskelkrämpfe lassen nach und die Steifheit verringert sich. Die ehemalige Leistungssportlerin entwickelt neue Routinen, um ihren Körper zu schonen und die Symptome zu kontrollieren. Trotz ihrer Einschränkung findet sie Wege, ihre Leidenschaft für den Eiskunstlauf nicht aufzugeben. Sie beginnt anderen Menschen mit körperlichen Einschränkungen das Schlittschuhfahren beizubringen und engagiert sich in einer Selbsthilfegruppe für Menschen mit seltenen Nervenerkrankungen. Und nun sieht sie auch das Erbstück ihrer Großmutter zum ersten Mal mit anderen Augen. Wie unregelmäßige Adern ziehen sich die goldenen Linien durch die alte, leuchtend blaue Teeschale und hauchen dem zerbrochenen Gefäß frisches Leben ein. Dabei verleihen die sichtbaren Reparaturen der Schale einen neuen, einzigartigen Glanz, der den vermeintlichen Makel des Zerbrochenen in Schönheit verwandelt. Yuki muss lächeln und nimmt einen großen Schluck Matcha.
So, Martin, im dritten Teil werden verschiedene Diagnosen ausgeschlossen und es kommt zur Diagnose des Stiff Person Syndrome.
Ja.
SPS, eine Erkrankung, von der ich persönlich zumindest tatsächlich bis Ende 22, Anfang 23 noch nie gehört habe und erst über das, Outing der wahrscheinlich berühmtesten, beliebtesten, bekanntesten
Bootsführerin,
nein, prominenten Person. Céline Dion hat sich geoutet als Erkrankte des Stiff Person Syndroms und darüber ähnlich dieser Ice Bucket Challenge hat eine Krankheit Bekanntheit gewonnen, die natürlich wie alle seltenen Erkrankungen Aufmerksamkeit braucht, damit sie leichter und schneller diagnostiziert werden kann, da sie in verschiedenen Erscheinungsformen auftritt.
Ja.
Jetzt klingelt es bei mir. Du sagtest
lange
vorhin,
Leitung.
Und du grinst die ganze Bootsführerin. Du meinst Titanic.
Ich bin da nur so drauf gekommen, weil du gerade da so formuliertest mit den ausgebreiteten Armen und da habe ich mir vorgestellt, Esther Schweins auf der Titanic.
Na, das wäre es gewesen. Du, da hätte ich, ach, oh, das wäre schön, dann wäre ich vielleicht auch gar nicht so schön. Aber das ist jetzt für die Zuhörer schwierig. Ich habe vorhin diese große Geste gemacht, beide Arme nach links und rechts ausgebreitet. Und Martin hat wahrscheinlich an Kate Winslet gedacht und die Titanic und den
Song
dazu.
Komm, du warst
dazu.
Doch auch auf Traumschiff.
Das ist ja fast noch besser. Da hast du vollkommen recht. Immerhin, na doch, das Traumschiff stößt gegen keinen Eisberg. Es gibt keine riesengroßen Katastrophen. Es geht irgendwie immer gut aus. Das gefällt mir ganz gut. Ich gehe da auch gerne wieder hin, möchte ich
und
hier mal lautstark sagen.
Und hat einen guten Kapitän,
sagen.
Ne?
Holdriutz fällt mir leider gerade keinen Hit ein. Aber zurück
zur seltenen neurologischen Erkrankung.
Ja, das Stiff Person Syndrom. Immer noch nicht so, man ist dieser Krankheit immer noch nicht so beigekommen, dass man sie heilen kann.
Mhm.
Aber man kann sie gut begleiten. Ich kann ganz kurz dazu sagen, was Céline Dion über ihre Erkrankung sagt. Sie hat sogar einen Krampfanfall. Es kommt zu diesen Krampfanfällen, die oft Schreck, Schock induziert sind, also von einem Schreck oder Angst ausgelöst werden. Und sie hat einen solchen Krampfanfall, wovor ich mal absolut meinen Hut ziehe, auf Video aufzeichnen lassen und hat diesen Film öffentlich gemacht, damit die Welt sehen kann, was passiert in einem solchen Fall. Kannst du es nochmal erklären, was wirklich passiert?
Wir steigen vielleicht da nochmal ein. Also wir haben ja gesagt, das ist ja das Stiff-Person-Syndrom ist ja eine seltene neurologische Erkrankung, die durch eine autoimmune Reaktion vermutlich verursacht wird.
Und dabei, vermutlich, in Anführungsstrichen.
Und dabei greift das Immunsystem die Nervenzellen im zentralen Nervensystem an. Insbesondere diejenigen Nervenzellen, die den Neurotransmitter Gamma-Aminobuttersäure, also kurz GABA, produzieren oder verarbeiten. Und GABA ist für die Regulierung der Muskelaktivität verantwortlich.
Vielen vielleicht ein Begriff geworden, weil GABA in den letzten Jahren so ein bisschen an Bekanntheit erlangt hat, weil es auch beruhigt, ne? Also übersteigerte Muskelaktivität, ja, überhaupt Aktivität.
Es hat eigentlich drei Funktionen oder drei Hauptfunktionen. Das eine ist ja, was du gerade gesagt hast, diese Regulierung des sogenannten Muskeltonus. Und also bei Menschen und Tieren, auch bei Tieren. Also insofern spielt das hier eine Rolle, wahrscheinlich auch mit diesen Krampfanfällen.
Ja.
Ne? Dann ist es ein hemmender sogenannter Neurotransmitter. Also das reduziert die Erregbarkeit der Nervenzellen im gesamten Nervensystem. Und dann hat es halt die beruhigende Wirkung, das, was du gesagt hattest, in Verbindung, also auch wenn man auf die Angstzustände zum Beispiel guckt, ja, ne, reduziert Angstzustände und fördert den Schlaf.
Hilft vielen Personen, bei denen man nicht genau die Hintergründe kennt.
Ja. Also es wird ja auch in der Therapie, also es hat ja eine klinische Bedeutung auch bei Angst und Depression, ja, also niedrige GABA-Spiegel führen zu Angst und Depression und werden damit verbunden. Und da gibt es dann auch bestimmte Medikamente zum Beispiel, die diese GABA-Aktivität einfach erhöhen.
Ja.
Ja, und die werden ja auch regelhaft dann eingesetzt in der Behandlung.
Es gibt Patienten, die von solchen Muskelkrampfanfällen niedergestreckt werden, wie aus dem Nichts,
ja,
durch Lichtreize, durch emotionale Beanspruchung. Dass eine Diskussion dazu führt, dass der Patient oder der Betroffene mitgenommen ist und dann mit einem Krampfanfall reagiert, die länger oder kürzer sein können. Es gibt Patienten, Patientinnen, die über Monate hinweg schlecht gehen können und diese Versteifung spüren und gegen ihre Muskeln anarbeiten müssen. Es gibt Personen, die haben Anfälle von 2 Minuten und dann ist für Monate alles in Ordnung. Ganz schwer einordnenbar und phänomenhaft.
Also insbesondere diese schmerzhaften Muskelkrämpfe, ne? Die können insbesondere auch durch Stress oder laute Geräusche und auch plötzliche abnormale Bewegungen vielleicht ausgelöst werden. Ne? Und wenn wir dann an die an unsere Protagonistin zurückdenken, die macht halt da, versucht diese Pirouette zu drehen und dann passiert ja was. Und wenn man das jetzt nochmal in
dann
Rückschau
geht man
sich
davon
anguckt,
aus.
Ja, war das vielleicht so ein Muskelkrampf oder war das ein irgendwas anderes?
Der sie zu Fall gebracht hat überhaupt.
Ja.
Das Bemerkenswerte ist ja, dass dieses Syndrom eben oft im Erwachsenen- oder hohen Erwachsenenalter erst auftritt. Das heißt, man geht davon aus, dass es eine erworbene seltene Erkrankung ist.
Also es gibt 2 Ursachen. Also wir haben ja gerade schon mal gesagt, die Autoimmunreaktion, ne? Und dann wahrscheinlich auch so eine genetische Prädisposition, also dass es da eine Veranlagung auch einfach für gibt. Ne? Und ja, das sind so diese 2 Hauptursachen vermutlich dahinter.
Ich melde übrigens jetzt noch ein Special an, die Autoimmunerkrankung.
Ja.
Dass wir auch da
haben wir immer mal wieder angeschnitten, ne, in unseren Folgen.
Und es ist so ein weites Feld und das, ja. Wie es dazu kommt, warum der Körper das tut und was er braucht, um wieder in Balance zu kommen. Mhm. Also Céline Dion beschreibt sich selbst und ihr Leben jetzt, dass sie wie eine Hochleistungssportlerin funktioniert. Dass sie an 5 Tagen die Woche ausgefüllt ist mit Physiotherapie, Körpertraining und Stimmtraining. Mhm. Weil es eben auch an die Muskeln im Hals, bei ihr auch im Gesicht, also dass sie das gezeigt hat, ich kann es nur noch mal wiederholen, macht so vielen Menschen, so vielen Betroffenen Mut und sie wird dadurch zu einer Galionsfigur einer Erkrankung, die eben auch viel, viel, viel mit Scham und Schamüberwindung zu tun hat. Dass sich Menschen schnell zurückziehen, die davon betroffen sind, weil sie eben unvermittelt in eine Form der Hilflosigkeit geraten.
Ja, man muss damit einfach umgehen können dann auch, ne? Und dann deswegen ist halt auch hier bei dieser Erkrankung so wichtig, dass man eine psychologische Unterstützung auch bekommt, um einfach diese Bewältigung von Angst und Depression dann auch zu schaffen. Und du hast es gerade schon gesagt, die Physiotherapie ganz, ganz wichtig, aber dann halt auch eine medikamentöse Unterstützung, um einfach gegen diese Krämpfe anzuarbeiten. Dazu gehören einfach die Muskelrelaxantien, die man da einsetzen kann. Auch zur Stabilisierung des Immunsystems, dass man auch intravenös, also wieder über die Vene, Immunglobuline geben kann, also so eine Immunglobulintherapie.
Die das Immunsystem an überspringenden, übersteigerten Reaktionen hindert.
Genau, aber trotzdem muss man sagen, das ist eine chronische Erkrankung, die halt in Schüben verläuft und im Laufe der Zeit auch zu einer zunehmenden Behinderung führen kann. Und man kann aber heute sagen, dass die Symptome durch eine geeignete Behandlungsstrategie, wie wir sie ja gerade auch angesprochen haben, kontrolliert werden kann, wobei sich dadurch die Lebensqualität der Betroffenen deutlich verbessert, wenn die Diagnose gestellt werden kann. Und deswegen glaube ich auch, du hast es ja angesprochen bei Céline Dion, dass sie wahrscheinlich durch diese Diagnose auch ganz anders damit umgehen kann, deutlich bessere Strategien entwickeln kann und da tut sich halt auch viel. Ja,
und deswegen im Übrigen auch an die Öffentlichkeit gegangen ist mit ihrer Erkrankung, um Mut zu machen.
Ja.
Denn die schlimmsten Momente oder die schlimmste Zeit eben das Nichtwissen, was da mit einem passiert ist. Aber wenn wir jetzt von der geeigneten Medikation sprechen, dann eben diese Muskelrelaxantien. Aber es war eben auch die Rede von Benzodiazepinen. Mhm. Das sind ja Beruhigungsmittel. Und ich kann es mir extrem schwierig vorstellen, damit umzugehen, dass man in einer Form ja sediert wird. Mhm. Man müde ist. Auch diese Muskelrelaxantien sind ja, die machen dich ja schwer. Und ein Benzodiazepin, also über so eine Gabe überhaupt hinwegzukommen, wenn man jetzt weiß, ich muss auf diese Medikamente zurückgreifen, es bedarf ja dann immer wirklich einer Zeit, bis das wieder aus dem Körper raus ist.
Ja, ja. Ne? Das stimmt. Ja, aber hier ganz, ganz entscheidend und deswegen ist es, glaube ich, auch für unsere Eiskunstläuferin sehr, sehr wichtig, ist eine frühe Diagnose. Ne? Dass man frühzeitig anfangen kann, auch mit der Therapie, mit den entsprechenden Gegenmaßnahmen. Also wichtig hier vor allen Dingen erstmal zu beurteilen, woher kommt diese Muskelsteifheit und die Krämpfe und die Bewegungsunfähigkeit. Mhm. Und dann kann man ja relativ schnell dann auch mit Bluttests, also dem Nachweis von entsprechenden Autoantikörpern im Blut dann auch in die richtige Richtung kommen. Ne? Und wenn man dann halt noch die Messung der elektrischen Aktivität der Muskeln da ergänzt, dann ist man relativ schnell dann auch bei der Diagnose. Ne?
angehängt der Wunsch, dass der Grund gefunden wird, die Ursache für die Reaktion des Immunsystems. Und man dann eingreifen kann.
Ja.
Und ich ziehe nochmal meinen Hut vor jemanden wie Celine Dion und vor allen, die mit ihren Erkrankungen an die Öffentlichkeit gehen, weil jedes an die Öffentlichkeit gehen bedeutet, dass ein anderer nicht mehr bei Null anfangen muss.
Das stimmt, ja. Und dass man halt auch weiß, was für Symptome da aufgetreten sind, dass man vielleicht auch da eine Awareness für schafft, dass man einfach guckt, wo sind die richtigen Anlaufstellen für mich und so weiter. Ne?
Also das All ist, das, diese
Verknüpfung. Da helfen gerade solche Menschen auch, die im öffentlichen Bereich oder im öffentlichen Auge sind.
Öffentliche Personen des Zeitgeschehens. Genau. Ja, die sich dann in den Dienst einer Sache stellen. Ja, ein kurzer Ausflug hin zur Achse, die wir nicht genug nennen können. Die Achse ist der Deutsche Dachverband für die seltenen Erkrankungen. Mhm. Und vereint unter sich eine Vielzahl an Selbsthilfegruppen, in denen man sich treffen kann, austauschen kann, Betroffene und Angehörige. Martin, wir haben Pläne für die Zukunft. Wir fangen gleich damit an und verabschieden uns an dieser Stelle, oder?
Ja, bis dann, Esther. Hat Spaß gemacht.
Ja, dito. Alles Gute.
Dir auch. Tschüss.
Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.